Grenzenloses Angebot. Schnäppchen, schnell zuschlagen. Alles vorrätig. Jetzt. Keine Wartefrist. Alles gut. Alles günstig. Alles sofort. Vielleicht kommen Ihnen solche Sprüche bekannt vor, insbesondere jetzt, wenn es auf die Weihnachtszeit zugeht. Die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit hat vor einigen Jahren mal Folgendes geschrieben und jemanden dabei zitiert. Wir hungern nach einem Maximum an Leben. Wir wollen es, das Leben, in all seiner Tiefe und Breite, jetzt und für immer. So schrieb Stanley Hall 1904 mit Blick auf seine erwachsenen Zeitgenossen. 100 Jahre später hat sich die Lebensgier noch weiter aufgeladen. So schrieb ein Journalist in der Zeit. Heute ist, glaube ich, die Lust auf Leben und die Gier nach Leben, ein Maximum von Leben zu erhalten, nicht weniger geworden. Aber alles muss schnell, schnell gehen. Wer will schon warten? Warten ist unmodern, uncool. Aber Advent hat mit Warten zu tun. Das ist unvermeidlich. Da gibt es, glaube ich, ein Spannungsverhältnis einerseits zwischen Glauben und andererseits zwischen Sehen oder Schauen, Erfahren. Eine Spannung zwischen dem Vertrauen darauf, dass etwas noch geschehen wird und der Erfahrung, dass es geschieht. Das passt nicht immer zueinander. Gottes unsichtbare Wirklichkeit einerseits und unsere sichtbare Realität andererseits. Das kann man auf weltweites Geschehen beziehen. Wir warten auf Änderungen. Wir hoffen, dass in Ländern, wo Krieg ist, wo Not herrscht, dass sich die Verhältnisse ändern, dass menschliches Helfen auch was bewirkt. Aber es ist so wenig sichtbar an Besserung. Wo bleibt denn der Friede? Und eine ähnliche Spannung werden die meisten von uns wahrscheinlich auch im eigenen Leben feststellen. Das Warten auf Änderung, dass sich endlich etwas ändert, dass was besser wird, dass etwas anders wird, Friede wird, dass es gut wird. Advent heißt Ankunft. Adventskalender sollen uns dieses Warten versüßen. Vordergründig, so hat Christina schon gesagt, warten wir auf den 24.12. oder auf Heiligabend, auf Weihnachten. Theologisch gesehen erinnern wir uns an das erste Kommen von Jesus, aber wir warten auch auf sein zweites Kommen. Aber jetzt mal ehrlich, warten wir tatsächlich? Worauf warten wir eigentlich? Also, wenn wir warten, dass sich was ändert bei uns in unserem Leben, worauf warten wir denn wirklich? Oder warten wir überhaupt schon gar nicht mehr? Der Evangelist Lukas beschreibt uns solche Menschen, die auf Gottes Handeln gehofft haben. Und die haben gewartet. Da war etwa dieses kinderlose Ehepaar, denen im fortgeschrittenen Alter noch ein Sohn verheißen wurde. Diesem Geschehen haben wir vor 2 Jahren schon mal nachgespürt, aus der Sicht von Elisabeth. Aber das Geschehen war noch nicht fertig erzählt damals. Nochmal zur Erinnerung, das große Bild ist, dass die Menschen damals in Israel auf den Messias gewartet haben, auf den Gesalbten, auf den von Gott versprochenen Retter. Eigentlich haben sie gewartet, dass Gott selbst irgendwie eingreift, dass er kommt. Und heute geht es also um Zacharias. Die Situation von Zacharias hat an einer Stelle mindestens ziemlich viel mit euch zu tun, die ihr Gebärdenübersetzung bekommt. Ich glaube, ihr könnt Zacharias an der Stelle besonders gut verstehen. Wir werden noch davon hören. Aber diese Geschichte von Zacharias ist nur ein Bildausschnitt von dem großen Bild. Ein Blickwinkel darauf. Glaube in der Krise, Glaube in der Krise. Ich glaube, so könnte man das beschreiben, was Zacharias erlebt hat. Das war ein denkwürdiger Tag damals, als ich zum Opferdienst im Tempel eingeteilt war. Das Räucheropfer sollte ich nämlich bringen. Das war denkwürdig in mehrfacher Hinsicht. Das Los war auf mich gefallen. Ich hatte, wie zweimal im Jahr regelmäßig, Dienst im Tempel. Sonst war ich an meinem Ort als Priester tätig. Und zusammen mit 750 anderen Kollegen hatte ich Dienst im Tempel. 750 andere, da können Sie sich so ungefähr vorstellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man überhaupt mal drankommt, das Räucheropfer im Tempel bringen zu dürfen. Einmal im Leben. Das war ein Höhepunkt meines Dienstes. Und dann sah ich ihn im Inneren des Tempels. Also eigentlich sollte da überhaupt keiner sein. Das Volk war sowieso draußen und meine Kollegen hatten im Tempelinnern auch nichts zu suchen. Aber ich sah ihn. Da war er an der rechten Seite des Altars. Der Engel. Ich wusste sofort, dass es einer war, weil er so ähnlich aussah wie einer dieser Cherubim, die uns in den Heiligen Schriften beschrieben wurden. Beschrieben wurden deshalb, weil Salomo damals, als er den ersten Tempel hat bauen lassen, solche Figuren hat anfertigen lassen. Die waren ja, als die Babylonier den Tempel zerstört hatten, dann auch weg, aber diese Beschreibung kannte ich natürlich aus unseren Heiligen Schriften. Und da stand er. Er war gewaltig. Er war furchterregend. Ich habe mich nicht nur erschrocken, dass da überhaupt jemand war, sondern ich bin erschrocken, ich habe mich gefürchtet vor dem, wer er war. Und er sprach ganz freundlich zu mir. Moment, ich habe mir das später aufgeschrieben, damit ich es ja nicht vergesse. Er sagte: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein, und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt. Denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen. Und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Ja, so sagt es also der Engel. Wie bitte, warum ich der Botschaft des Engels nicht geglaubt habe? Also, Sie haben gut reden. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber in der Situation selbst. Bitte, ob ich nicht erkannt habe, dass der Engel den Propheten Malachi zitiert hat? Na klar habe ich das erkannt. Aber wissen Sie, wie alt diese Botschaft war? Gott hatte uns immer wieder Propheten geschickt. Und diese Propheten haben seine Botschaft ausgerichtet. Sie haben uns den Blick für das geschärft, was wirklich wesentlich ist. Das, was Gott für uns als Volk und für jeden Einzelnen wollte. Er hat uns Mut zugesprochen und Hoffnung gegeben. Das war der Auftrag von Propheten. Auch Korrektur eingefordert. Und der letzte der Propheten, Malachi, war 400 Jahre davor da gewesen. Und danach hat Gott uns keine Propheten mehr geschickt. Nichts, was uns schriftlich hinterlassen worden wäre. Gott hat geschwiegen. 400 Jahre lang. Warten. Warten. Seitdem hatten fremde Mächte unser Land besetzt. Da kamen erst die Griechen, also die Nachfolger von Alexander dem Großen, und dann kamen die Römer. Und die Römer waren immer noch da. Na gut, jetzt hatten wir Herodes als König, aber dieser Herodes war nur ein König von Roms Gnaden. In Wirklichkeit hatten die Römer das Land besetzt. Und wir warteten auf Rettung, auf Befreiung. Warten, warten. Wissen Sie, wie frustrierend das sein kann? Und dann fragen Sie mich, warum ich der Botschaft des Engels nicht glaubte? Jetzt sollte ausgerechnet das wahr werden, was Malachi gesagt hatte? Jetzt? Im Zusammenhang mit unserem Sohn, wo wir gar keinen Sohn hatten? Und schon ganz alt waren und keine Kinder mehr kriegen konnten? Wissen Sie, wie lange wir schon auf Nachwuchs gehofft hatten? Wissen Sie, wie lange wir schon dafür gebetet hatten? Ich hatte es aufgegeben. Und so war auch meine Reaktion dem Engel gegenüber. Ich habe ihm nicht geglaubt. Ich habe ihm einfach nicht geglaubt. Was ich gesagt habe, so sagte der Engel, was ich gesagt habe, wird zu gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. So sagte er. Naja, das war's dann wohl. Im selben Augenblick verlor ich das Gehör. Und dann draußen vor dem Tempel merkte ich, dass es mir die Sprache verschlagen hatte. Der Engel hatte recht. Gottes Zusage würde eintreffen. Das wurde mir jetzt klar. Jetzt wurde es auch mir klar. Nach dem Tempeldienst, nach dieser Woche, kam ich dann heim zu meiner Elisabeth. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gleich gemerkt hat, dass sie überhaupt stumm war. Ich rede ja auch sonst nicht so viel. Und jetzt hatte ich erstmal was zu verdauen. Normalerweise mache ich sowas mit mir selber ab, bevor ich überhaupt irgendwas rede. Sprich mit mir, sagt Elisabeth immer. Sprich mit mir, wenn es dir nicht hilft, hilft es wenigstens mir. Ja, na gut, erzählen konnte ich es ihr dann ja nicht, aber ich habe es aufgeschrieben für sie. Und sie hat später oft nachgelesen und es war gut, dass ich es aufgeschrieben habe. So konnte ich mir selber auch immer wieder in Erinnerung rufen. Ich glaube, sie hat es ihnen schon mal erzählt, an dieser Stelle hier zu anderer Gelegenheit. Ich hatte also Zeit zum Nachdenken, insgesamt über 9 Monate Zeit. Und ich wartete. Nein, ich wartete jetzt nicht, ob es geschehen würde, sondern ich wartete darauf, dass es geschehen würde. Und ich war von Gott beiseite genommen worden, ruhig gestellt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Gott hatte mich ruhig gestellt. Ich denke, mein Glaube ist daran gereift. Höre Israel. Schema Israel. Höre Israel, das ist eins unserer wichtigsten Gebote. Und in der Zeit der Stille, die Gott mir zwangsweise verordnet hatte, ist mir manches klarer geworden. Zum Beispiel, dass auf Gott hören nicht abhängig ist vom akustischen Vorgang. Auf Gott hören, auf ihn horchen, Gott gehorchen, das hat was mit meiner eigenen Einstellung zu tun, mit meinem Innersten. Traue ich Gott denn zu, dass er mächtiger ist als alle meine Vorbehalte? Mächtiger als meine Zweifel, stärker als all meine Schwächen? Vertraue ich ihm tatsächlich? Glaube ich ihm denn, dass er tut, was er sagt? Ich hatte eine echte Krise. Und am Ende bin ich gestärkt daraus hervorgegangen. ich habe erkannt, dass meine Geschichte und die von Elisabeth und unserem Sohn irgendwie verwoben ist in Gottes große Geschichte. Nein, einfach war diese Erkenntnis gewiss nicht. Aber eines kann ich Ihnen sagen: Gott hält Wort. Und warten lohnt sich. Unser Kind wurde geboren. Alle Verwandten und Nachbarn haben sich natürlich mitgefreut. Elisabeth wollte ihn dann Johannes nennen, so wie der Engel es auch gesagt hatte. Das verstanden die anderen nun überhaupt nicht. Und deswegen sollte ich meinen Kommentar dazu abgeben. Also reichten sie mir ein Wachstäfelchen, dass ich den Namen draufschreiben konnte. Und ich schrieb Johannan drauf, also Johannes. Und im selben Augenblick, plötzlich, konnte ich wieder hören und sprechen. Und jetzt erkannte ich wirklich, dass das stimmt. Jahweh hat an uns gedacht. So sagt es ja mein eigener Name. Zacharja oder auf Griechisch Zacharias. Gott hat an uns gedacht. Und ich merkte, wie Gottes Geist mich erfüllte, und dann sang ich unserem Gott ein Loblied. Lukas 1, ab Vers 67. Erfüllt vom Geist Gottes sprach der Vater des Kindes prophetische Worte. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zu Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es schon vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten angekündigt. Er wollte uns retten vor unseren Feinden, aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Unseren Vorfahren wollte er die Güte erweisen, nie seinen heiligen Bund zu vergessen, den er mit ihnen geschlossen hatte. Schon unserem Ahnherrn Abraham hat er mit einem Eid versprochen, uns aus der Macht der Feinde zu befreien, damit wir keine Furcht mehr haben müssen und unser Leben lang ihm dienen können als Menschen, die ganz ihrem Gott gehören und tun, was er von ihnen verlangt. Und du, mein Kind, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finstern Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Dieses Loblied von Zacharias ist fast wie ein Psalm, könnte man sagen. Und dieses Loblied spricht erst von dem Retter, den Gott schickt. Er spricht dann ganz kurz von dem Kind, was Zacharias und Elisabeth geboren ist, und spricht dann wieder von Gottes großen Taten für sein Volk durch den Retter, den er geschickt hat. Zum Zeitpunkt, als Zacharias dieses Loblied singt, ist Jesus noch nicht geboren, aber sein Sohn geht diesem versprochenen Retter als Bote voraus. Der Beginn dieses Liedes in der lateinischen Übersetzung Benedictus ist richtungsweisend und sehr bekannt geworden unter vielen Generationen von Christen. Benedictus heißt so viel wie gelobt sei Gott, gepriesen, gesegnet. Das, was Zacharias erlebt hat, und das, was ihm Gottes Geist als Prophetie eingibt, lässt ihn verstehen, dass Gott sein Volk und die Einzelnen nicht vergessen hat, auch wenn sie lange gewartet haben darauf, dass etwas geschieht. Und es auf einmal anders geschieht, als sie sich vorgestellt haben. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Gott tut, was er sagt. Offensichtlich sind seine Zeitmaßstäbe anders als unsere. Aber warten lohnt sich. Und was Zacharias hier sagt, dass er auf Abraham hinweist, der von Gott dieses Versprechen bekommen hat, dass er handeln wird. Das greife ich mal nur beispielhaft raus, um zu zeigen, wie ganz anders Gottes Zeitmaßstäbe und Pläne wohl sind. Der Abraham, der zog auf Gottes Weisung los, von zu Hause weg, und der wusste noch nicht mal, wo er hin sollte. Er wusste nicht, wohin. Er hatte nur die Zusage, dass Gott dabei ist oder sogar schon alles vorbereitet, wo er hinkommen wird. Und er hatte eine Verheißung, auf die er lange gewartet hat, die seinen eigenen Nachkommen betraf. Und zwischendurch hat er gedacht, ich kann nicht mehr warten, das dauert viel zu lange. Hat die Sache selbst in die Hand genommen und prompt hat er nur Schaden angerichtet. Nicht, dass Gott das gehindert hätte, noch was draus zu machen, aber offensichtlich sind Gottes Maßstäbe für das, was Gott tut, anders als unsere Maßstäbe. Und dieser heilige Bund, von dem die Rede ist, den Gott mit Abraham geschlossen hat, von dem spricht Paulus später. Ich zitiere aus dem Galaterbrief. Von Abraham heißt es doch in den Heiligen Schriften, er vertraute Gott und glaubte seiner Zusage, und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Ihr seht also, wer die echten Nachkommen Abrahams sind. Es sind die Menschen, die der Zusage Gottes glauben. In den Heiligen Schriften ist auch vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird dort Abraham im Voraus die gute Nachricht verkündet: Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Daraus geht hervor, dass alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, zusammen mit dem glaubenden Abraham gesegnet werden. Das heißt, die Erfüllung der Verheißung des Retters geht auf den Bund mit Abraham zurück. Und das lag bereits zu den Zeiten, wo Zacharias lebte, lag das bereits mindestens 1600 Jahre zurück. Wahrscheinlich hatten sich Abraham und alle seine Nachkommen die Erfüllung der Verheißung schneller und anders vorgestellt. Gott schenkt uns in Christus seine Gerechtigkeit. Das heißt, er setzt uns in die rechte Beziehung zu sich. Und auch hier wieder gibt es, glaube ich, einen spannungsvollen Zusammenhang von Verheißung und Erfüllung. Es geht um schon jetzt und noch nicht. Abraham hatte schon jetzt die Zusage des Nachkommens. Aber lange hat er nichts davon gesehen. Zacharias, jetzt hatte er die Zusage, aber lange zuvor hat er gewartet und das Erhoffte nicht erlebt. Wir haben schon jetzt die Zusage, dass Gott in Christus mit uns ist und uns verwandelt in sein Bild hinein. Aber noch warten wir, dass diese Verheißung vollkommen erfüllt wird. Noch sind wir nicht am Ziel. Schon jetzt hilft uns Gott, aber noch sind wir nicht vollendet, dass er uns in sein Bild, in das Bild seines Sohnes hinein verwandeln würde. Noch ist Gottes neue Welt nicht da. Noch gibt es Tränen und Leid und Schmerzen, die Menschen einander zufügen. Warten ist angesagt. Glaube in der Krise. Krise. Ein Denker des 20. Jahrhunderts hat mal gesagt, Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Glaube in der Krise hat die Chance zu reifen. In Römer 8 sagt Paulus, wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Der Zusammenhang der Aussage ist wahrscheinlich Verfolgung, Bedrängnis. Es geht nicht darum, dass Fragen, die jemand hat, ruhig gestellt werden sollen, sondern es ist die Ermutigung zum Dranbleiben. Römer 8, 28. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, ist kein Erfahrungssatz, sondern ein Glaubenssatz. Das heißt, ich muss warten. Aber immer gilt, Gott hält Wort. Der gereifte Glaube ist Gott gehorsam. Oder vielleicht ist es sogar umgekehrt, dass Gehorsam zu reiferem Glauben führt. Auf jeden Fall, das sehen wir bei Zacharias. Der gereifte Glaube ehrt Gott und singt ihm Loblieder. Mit Herzen, Mund und Händen. Also, was hat Gott dir heute zu sagen? Worauf wartest du schon lange? Bleib dran. Warten lohnt sich. Habe Mut, habe Geduld. Gott tut, was er sagt. Advent, Gott kommt, Gott selbst kommt. Zum Schluss bleiben Fragen. Natürlich, es werden uns nicht auf alle Fragen Antworten gegeben. Und gestellt haben schon Generationen von Christen Fragen, die bis heute unbeantwortet sind. Aber worauf du wartest, das kannst nur du beantworten. Aber bleibe dran, Gott hält Wort. Worauf warten wir wirklich? Und wie warten wir?